Vorhin springen musikalische Irrfahrt.
Heute im Gespräch mit dem Bandleader der Gruppe Dice, Christian Nové, der seine 26. CD herausgebracht hat und an der 27. arbeitet, die im Sommer erscheinen wird. Er selbst stammt aus Gütersloh, wohnte in Frankfurt am Main, kam kurz nach der Wende nach Leipzig und gründete das Kulturmagazin Zeitpunkt. Am Mikrofon Dieter Kalkan. Im Hintergrund hören Sie ein längeres Stück aus dem Jahre 2006 von der CD Without Within, Brainstorming. Na, dann lassen wir die Gedanken mal stürmen. Aber die Songs sind so lang, da würden drei davon die halbe Sendung füllen. Ich bin mit Christian Nové in seinem Studio im Gespräch. Christian, deine Band Dice, Gründungsjahr.
Ich bin ja in Westdeutschland aufgewachsen und habe Dice 1974, im Oktober 1974 in Gütersloh gegründet, in Nordrhein-Westfalen. Und das war quasi, was man so sagt, Schülerband. Es war zwar kein Schulkollege von mir dabei, aber meine Kumpels waren das aus der Straße und dann noch ein Schlagzeuger, der auch aus Gütersloh kam, aber von irgendwo anders. Und wir haben zuerst nur zu dritt gespielt, 1974 bis 75, und dann haben wir uns noch einen zweiten Schlagzeuger, das war damals so in mit Allman Brothers und so, die hatten alle zwei Schlagzeuger, wollten wir auch zwei Schlagzeuger haben, zwei Schlagzeuger und Saxophonisten, hatten aber keinen Bassist, aber haben das irgendwie, der Rhythmus, da war so viel Rhythmus und so, und dann sind dann 1985 auch aufgetreten mehrmals, so im Jugendzentrum Gütersloh und dann noch so ein paar Sachen Bielefeld rum, und dummerweise ich war der Komponist und derjenige, der das gegründet hat, und der Sänger, und irgendwie fanden die mich nicht gut genug als Instrumentalist und haben dann ohne mich weitergemacht. Oh, ich glaube, der Schlagzeuger hatte ganz aufgehört. Also es war auf jeden Fall, nach 1,5 Jahren war das schon vorbei. Ich war natürlich extrem frustriert und habe dann erstmal mich auf die Fotografie, was auch so ein Steckenpferd ist von mir, auf die Fotografie konzentriert, habe für das Westfalenblatt in Gütersloh so als Aushilfsfotograf, wie sich das nennt, eben ein paar kleine Jobs gekriegt, so völlig uninteressantes Zeug.
Und dann bin ich mal mit Rock'n'Roll angefangen. War das nicht so?
Nein. Ich habe mit Rock'n'Roll überhaupt nichts zu tun. Ich komme so aus der Bluesrock, Jazzrock-Ecke.
Aber du hattest doch ein paar Songs, die als Hits gelaufen sind, wo.
Ja, das war ganz, ganz anders. Nein. Das war, als ich in Frankfurt war, da würden wir gleich drauf kommen, war Disco. Also ich erzähle nochmal ganz kurz weiter, wo ich gerade stecken geblieben war. 1976 war dann Dice zu Ende und ich habe dann Anfang 1977 bin ich nach Frankfurt am Main gegangen, weil ich wollte auf Teufel komm raus berühmter Musiker werden und hatte dann das Gefühl, dass ich in Gütersloh nicht weiterkomme. Und Frankfurt am Main war natürlich dann unglaublich viel Angebot an Musikern und das ging auch relativ schnell, bis ich die Band wieder zusammen hatte. Das Problem ist nur, in so einer Stadt hast du gerade als Band, die noch nicht Platte hat und richtig bekannt ist, hast du natürlich unglaubliche Fluktuationen. Und wir haben es dann mit sozusagen drei unterschiedlichen Besetzungen haben es geschafft, die erste LP aufzunehmen 1979. Und die kam dann auch raus und das war dann dadurch besser, Auftritte zu kriegen. Und 1982 gab es noch eine Live-Platte, die wir in der Goldenen Krone in Darmstadt aufgenommen hatten. Und dann bröselte das auch wieder alles auseinander. Parallel dazu habe ich war viel in Frankfurt auf dem Flohmarkt und habe immer schon so mit Platten gehandelt. Und also so privat, ich hatte eine riesen Plattensammlung damals schon und wollte halt dadurch auch immer die noch größer machen und noch bessere Platten kriegen. Und habe dadurch auf dem Flohmarkt jemanden kennengelernt, der eine Plattenfirma hatte, die eigentlich mehr im Underground tätig war, aber der hatte ganz frischen Standbein mit Italo-Disco. Und der hat mich gefragt, Christian, sag mal, du bist doch mit deiner Band noch nicht so richtig groß am Laufen, aber ich habe gerade einen Hit mit meiner neu gegründeten Disco-Firma. Ich gebe dir einen Auftrag, wenn du Lust hast, mach in dem Stil, in dem Disco-Stil, mach 3 Singles für mich und dann hast du mal ein bisschen GEMA-Einnahmen und so weiter und so fort. Also es war nicht Rock'n'Roll, was du dachtest, sondern es war Disco.
Das war, deine erste Platte war, das war 79?
1979 war das.
Und jetzt ist die wievielte CD raus?
Jetzt sind wir bei der 28. CD, also 27 sind raus, die 28. habe ich eingespielt, die wird im Sommer rauskommen.
Du sagtest vorhin, dass du immer noch berühmt werden willst mit 64.
Es hat sich nichts geändert, also wir haben ja beide vorhin schon drüber geredet, dass wir uns beide noch frisch fühlen und das Gefühl haben, nicht altern zu können, also jedenfalls im Kopf nicht. Bei mir hat sich nichts geändert, ich will nach wie vor noch dasselbe wie vor 30 Jahren, ich will noch mehr Fans kriegen, ich will noch ein bisschen berühmter werden. Fakt ist, dass Dice international in diesem Genre Progressive Rock, wir sind ja im Genre Progressive Rock unterwegs, in dem Genre Progressive Rock sind wir international eigentlich ganz gut bekannt geworden, aber in dem Genre Progressive Rock bekannt zu werden, bedeutet nicht, dass man irgendwie auch nur im Ansatz davon leben kann, weil das ist ein raffiniertes, kleines Genre. Außerdem ist natürlich der CD-Markt, das weiß ja jeder mittlerweile, völlig weggebrochen. Das ist für uns jetzt zum Glück kein großer Unterschied, weil wir waren bevor der CD-Markt zusammengebrochen ist, so, dass wir eigentlich so ein bisschen am Aufsteigen waren, aber es waren noch nicht so viele und durchs Wegbrechen sind uns nicht viele weggebrochen, weil die Fans bleiben gleich. Also wer heute in unserem Alter ist, der sammelt immer noch CDs und will das Zeug nicht auf dem Smartphone hören oder so.
Aber wenn du Rezensionen aus Frankreich, Kanada und in USA, Deutschland natürlich auch bekommst, da kann man doch schon davon sprechen, dass man nicht ganz unbekannt ist. Also ich meine, weltweite Bekanntheit könnte man dir doch bescheinigen, oder würdest du
sagen? Ja, Russland, die hören uns viel und Japan hört uns sehr viel. Ich kriege das auch mit jetzt bei den Streaming. Wir haben ja jetzt die Besonderheit, dass wir Songs von jedem Album als kurze Maxi-Edits geschnitten haben und die zum Streaming freigegeben haben. Das heißt also, man kann Dice in der ganzen Welt quasi kostenlos, es ist ja nur, die Abokosten, wenn man Spotify oder irgend sowas abonniert hat, man kann Dice tatsächlich umsonst hören und dadurch hat sich das auch nochmal ein bisschen vervielfacht und dadurch kann ich ganz gut vergleichen, welche Länder uns hören und welche Länder uns streamen, also und Japan ist da mit Amerika ganz vorne, Deutschland kommt immer so ein ganz klein bisschen sogar dahinter, Frankreich verkauft sich wiederum als CD relativ gut, weil wir ja ein CD Vertrieb mit Musea in Frankreich haben. Also es ist international schon was da, aber man muss, wie gesagt, immer darüber im Klaren sein, dass wir in dem Genre Progressive Rock von eben Spezialisten reden. Das ist nicht die Masse. Du kannst nicht auf den Marktplatz in Leipzig gehen und schreien, wer kennt Dice, da wird sich niemand melden. Oder es ist zufällig ein Progressive Rock Fan in unserem Alter da, der wird sagen, ja, das ist meine Lieblingsband. Oder ich übertreibe jetzt, aber könnte sein. Aber das sind nicht so viele, dass man davon leben könnte. Aber es ist so, dass es das Ego schon genug streichelt, dass ich noch immer Lust habe, extrem weit zu machen. Für mich ist es das, was ich erreichen wollte, sind tatsächlich Fenster. I lost my heart.
möchte unseren Zuhörern sagen, dass wir hier in deinem Studio sitzen. Hinter uns Rex mit sehr vielen Maschinen, an der Wand die CD-Regale und vor uns auch CD-Regale und eine Unmenge an Gitarren. Welche Instrumente spielst du eigentlich?
Das ist das Witzige. Ich bin eigentlich von Haus aus Gitarrist, aber ich spiele auf unseren Produktionen quasi keine Gitarre. Ich spiele alle anderen Instrumente. Ich spiele eben vor allen Dingen Keyboards, aber gelernt bin ich eigentlich Gitarrist, nur ich bin nie interessiert dran gewesen, ein Flitzebogen zu werden, ein guter Instrumentalist, ein toller also ich habe nie genug geübt, ich wollte komponieren, ich wollte singen, ich bin in erster Linie ein Macher und nicht einer, der auf seinem Instrument ein Superass werden will. Und das hat sich eben dann auch so ausgewirkt, dass das Instrument, von dem ich am meisten verstehe, die Gitarre, dem genüge ich selber definitiv nicht. Und da war für mich immer von vornherein klar, ich brauche einen Meistergitarrist in meiner Band. Den habe ich auch gefunden, den Peter Viertel. Das ist ein absoluter Meistergitarrist, wird auch von allen so bestätigt, auch in den Rezensionen. Der muss sich nichts mehr beweisen, jeder weiß, dass er toll ist. Da bin ich mächtig stolz drauf. Wir verstehen uns auch privat sehr gut und das ist so das Fundament von Dice.
Also ich habe mal, ich erinnere mich, dass ich mich mal in einer CD von euch sehr reingehört habe.
Na, du warst ja mal dabei bei
einer. Ja, die Rhythmuswechsel, die Taktwechsel und die Tonartwechsel, also wie du modulierst, also das hört man, wenn man nicht genau hinhört, nicht. Und der Gitarrist, frag mich wieder, das über die Lagen spielt. Erzähl mal ein bisschen über deine Komposition, wie du das da zum Großteil am Rechner machst. Und vor allem, diese finde das faszinierend, wie du in eine Tonart in die andere wechselst und dann machst du 6/8 und dann 14/8 Takt oder was weiß ich. Wie kriegst du das hin?
Ich muss gestehen, das kommt ein bisschen daher, dass ich Zappa-Fan war. Ich höre ihn heute jetzt eigentlich kaum mehr, aber die Tatsache, irres Zeug aneinander zu reihen, hat mich immer gereizt, aber viel mehr hat mich auf der anderen Seite gereizt, das Ganze so zu arrangieren, dass der Normalo, also muss schon ein Progressive-Rock-Fan sein, also nennen wir es mal noch nicht nur Progressive-Rock, sondern sagen wir mal ein Pink Floyd-Fan, das sind ja sehr viele. Ein Pink Floyd-Fan, der muss mit unseren Kompositionen, das will ich jedenfalls leben können, der muss nicht jedes Mal bei einem Break vom Stuhl fallen oder das Gefühl haben, er wird gerade musikalisch vergewaltigt. Ich möchte gerne, dass die unsere Hörer, unsere Fans, die selber Musiker sind, die sollen natürlich merken, dass es extrem kompliziertes Zeug ist. Aber es ist so arrangiert, dass der Normalo es da nicht drüber stolpert. Das ist schwierig, aber ja, mir fällt es wiederum leicht. Witzig ist übrigens, weil du gesagt hast, am Rechner entstehen die Sachen. Das ist gar nicht so. Die Kompositionen entstehen tatsächlich meistens, wenn wir kurze Urlaubsfahrten gemacht haben im Flugzeug oder in einer Bahn. Da habe ich immer so ein kleines Komponiergerät dabei. Und die Grundkompositionen entstehen grundsätzlich bei mir im Kopf und die singe ich dann auf dem Disc Recorder, wie du das hier auch hast, von Tascam. Gibt es ja von verschiedenen Firmen und die passen klein in die Tasche und wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann komponiere ich. Es kommt natürlich darauf an, dass ich, und das ist jetzt eine andere Information, die ich noch nicht gesagt hatte, ich habe einen amerikanischen Texter, den Dennis Lee Small. Den habe ich in Deutschland aber kennengelernt, der wohnt in Deutschland. Der ist ein Vielschreiber und schickt mir alles, was in meine Richtung passen könnte. Und meine Richtung ist Fantasy und Science Fiction. Alles was, oder ein bisschen philosophische Sachen, alles was in diese Richtung geht, schickt er mir zur Probe zu. Ich habe Berge von Texten von ihm, ganze Ordner voll. die lese ich mir durch und es gibt Texte, die mich sofort anlachen und die sind dann in der speziellen Tasche und wenn ich im Urlaub unterwegs bin, gucke ich diese Texte durch und fange sofort an zu komponieren, sobald ein Text mich anlacht. Also so entstehen die Songs, nicht am Rechner. Fakt ist, dass ich auch ein Komponiergerät dann immer dabei habe, was auch so intelligent ist, dass es unterschiedliche Takte direkt, dass ich unterschiedliche Takte direkt eingeben kann. Das wird dann sozusagen alles im freien Feld, also in der Bahn oder wie gesagt im Flugzeug oder eben so in Urlauben meistens wird auf diesem kleinen Komponiergerät von Roland, das ist so ein Teil, vorbereitet und damit gehe ich dann in aller Ruhe in meinem Studio an meinen Rechner und übertrage das und dann wird ausgefeilt, dann wird arrangiert und dann wird an jedem Song ein Vierteljahr arrangiert.
Wahnsinn. Nun, Europa hatte schon friedvollere Tage gesehen als die heutigen. Hier der Song Peaceful Days in Crete, friedvolle Tage auf Kreta. Die wünschen wir uns für den ganzen Erdteil zurück.
Wie gesagt, ich war ja mal dabei und ich habe gesehen, wie du, weil ich auf dem Bandoneon ja nur bestimmte Tonarten spielen konnte, du dann gesagt hast, kein Problem, das ändern wir. Und dann hast du ad hoc die Tonart geändert.
Ja, aber es muss auch zusammenpassen. Und ich muss gestehen, dass mir das unglaublich leicht von der Hand geht. Also ich bin selbst verwundert, wenn eine neue CD rauskommt und ich höre mir die durch und finde sie teilweise sehr vertrackt und großartig arrangiert. Und ich wundere mich dann, komisch, das soll ich gewesen sein. Es kriegt einen Eigenlauf und in dem Moment, wo es auf CD rauskommt, ist es dann schon ganz weit weg von mir.
Mhm. Nochmal zum Thema Fantasy, es sind Fantasiewelten, die du besingst, ein paar Titel von den CDs oder von den Songs.
Die ich nennen soll?
Ja.
Naja gut, die neue CD heißt, also jetzt die 27. Dice-CD heißt The Madhouse in Paradise, das Irrenhaus im Paradies. Sind oft längere Titel, die 25. zum Beispiel hieß Yes to Five Roger Roger, das war gut, ein bisschen banal vielleicht, weil es die 25. CD war. Eine CD davor hieß If My Black Cat, nein, What, If My Black Cat is an Alien. Ich bin Katzenfan und habe mir Gedanken darüber gemacht, was wäre, wenn ich mich in eine Katze reinfühlen könnte, in die Welt, wie sie das alles sieht. Das ist auch sehr, sehr viel Fremdenfeindlichkeit da drin, weil eine Katze ist zwar sicherlich irgendwie auf irgendeine Art ein Alien, aber auch ein ganz bezauberndes Wesen. Und man muss nicht immer gleich denken, jeder, den man nicht sofort versteht, ist ein Feind oder alles, was neu ist, muss mit Vorsicht genossen werden. Oft ist es auch so, dass man einfach Sachen an sich ranlassen kann und man fährt dann viel besser damit, weil man viel Neues kennenlernt. Und das ist so eins
von den Sachen. Sind das Utopien oder sind das?
Das ist dann sicherlich mehr ein philosophischer Gedanke. Die meisten anderen sind tatsächlich aber eher Science-Fiction-Texte. Da geht es dann wirklich um, was wäre, wenn wir im Weltall nicht alleine wären und Neues kennenlernen würden. Aber insgesamt ist es dann auch wieder philosophisch verpackt, weil die Frage ist nicht die, wie viel PS ein Raumschiff hat, sondern die Frage ist die, was würde das aus Menschen machen?
Was würde es aus den Menschen machen?
Es würde den Menschen nicht so großartig verändern, weil der Mensch ja nun mal grundsätzlich ein neugieriges Wesen ist und dann wiederum auch karrieregeiles Wesen ist und in dem Moment, wo er das Gefühl hätte, er könnte andere Welten entdecken, würde er sie vielleicht auch erobern wollen. Das sind so Gedanken, die in diesen Texten rumspielen. Ich persönlich finde halt natürlich, dass es völlig bescheuert ist, alles erobern zu wollen, dass es viel besser wäre, wenn man eben einfach anders miteinander denkt.
Wie kommen künstliche Intelligenzen bei dir in deinen Songs drin vor?
Kommt auch drin vor, eher aber als große Gefahr für die Menschheit, weil eine künstliche Intelligenz würde relativ schnell entdecken, wie fehlerhaft der Mensch in seinen Entscheidungen ist und könnte, wenn er zu viel Freiheit bekäme, dann den Menschen beherrschen wollen oder verändern wollen. Das ist zwar eigentlich ein guter Gedanke, weil, wie gesagt, herrschen wollen ist schlecht in meinem Empfinden, aber man sollte nicht Sklave von Maschinen werden wollen.
Naja, die Maschinen, die wir dann letztlich selbst gebaut haben, aber wenn wir der Maschine die Herrschaft sozusagen nicht ins Programm geschrieben haben, kann die ja nicht herrschen.
Ja, doch, das ist ja in vielen Science-Fiction. Das ist eins von diesen Themen, die mich bei den Science-Fiction-Filmen sehr interessieren. Der Mensch ist raffiniert, aber auch die künstliche Intelligenz kann raffiniert sein und sich und dann die Routinen wiederum austricksen, wo der Mensch eigentlich nur wollte, dass er vielleicht noch reicher wird durch das und das und das, was die Maschine für ihn machen soll. Und die Maschine schafft es dann doch, ihn auszutricksen.
Allerdings, die Fernsehproduktion oder die Filmproduktion stürzt sich auf das Thema. Ich habe ja einige gesehen und kenne mich auch ein kleines bisschen aus. Derzeit ist man, was die künstliche Intelligenz betrifft, auf dem Niveau einer Küchenschabe. Und die Theorie, also die Physiker sagen oder die Informatiker sagen, naja, zwischen 200 und 700 Jahren dauert das, bis eine künstliche Intelligenz auf dem Niveau eines Menschengehirns geschaffen werden könnte. Das heißt aber noch nicht, dass die dann besser sind als wir. Also das heißt, wenn wir Glück haben, 700 Jahre, wenn wir Pech haben, sind die schon in 200 Jahren da. Wir haben also noch 200 Jahre, uns vorzubereiten. Und natürlich ist die Filmindustrie da ein bisschen schneller. Die macht das, als ob die gestern schon da gewesen wären.
Die warnt uns aber auch vor Fehler, die wir machen, nicht machen sollten.
Naja, die Fehler, die machen wir sowieso. Nun gut, okay. Darüber hört man in deinen Songs. Andere Themen, die jetzt noch wichtig wären?
Wichtig ist, wie gesagt, für mich vor allen Dingen, dass ich Songs schreibe, dass ich CDs herausbringe, die in sich stimmig sind, die in sich dem Gehör schmeicheln, ohne banal produziert zu sein. Dieses doppelte Interesse ist für mich vor allen Dingen der Motor, im Moment weiterzumachen. Einerseits eben schöne Melodien, andererseits interessante Arrangements zu komponieren.
Aus Madhouse, also dem Irrenhaus, schiebe ich noch einen Titel rein: Deep Dark and Holy, tief dunkel, heilig. Weswegen bist du in den Osten gekommen? Du hast damals in Leipzig den Zeitpunkt gegründet. Bist du nur wegen dem Zeitpunkt hierher gekommen? Und
ja,
hast du das bereut, hierher zu kommen?
Naja, also es gibt natürlich ein paar Punkte, wo man sagen könnte, man bereut die Feindseligkeit, die einem teilweise entgegengekommen ist, die Eifersucht, der Neid, das ist schon so, aber ich finde, Leipzig ist eine großartige Stadt und ich muss da ein bisschen ausholen, ich bin, also mein Vater hat, mein Vater ist Drucker aus Bilder. Mein Vater ist ja Ungar und ist noch durch den Zweiten Weltkrieg nach Deutschland gekommen und hat eigentlich eine schöne Karriere gemacht, hat bei Bertelsmann die Drucker ausgebildet und die Jungs haben ihn geliebt und mein Vater ist einfach ein sehr liebenswerter Mensch und er hat mir nahegelegt, auch in dieser weitläufigen Branche was zu machen und ich bin dadurch Schriftsetzer geworden. Gelernter Schriftsetzer und habe die Möglichkeit gesehen, ich habe auch in Frankfurt am Main schon mal eine Zeitung gemacht, aber bin von der Konkurrenz extrem erschlagen worden, weil ich hier eben von Haus aus nie Geld hatte, Also alles, was ich gegründet hatte, musste von vornherein irgendwie Geld abwerfen oder ich war sofort wieder pleite. Und nach der Wende habe ich mitgekriegt, dass sehr kurzfristig die großen Markenartikler, also Coca-Cola etc., die Zigarettenfirmen etc., eine Möglichkeit gesucht hatten, im Osten Deutschlands Werbung zu platzieren. Es gab ja nun mal nach der Wende erstmal solche Zeitschriften nicht damals war das Kulturmagazin, das regionale Stadtmagazin, sowas war sehr in für die jüngeren Leute, und da ich in der Richtung eben schon mal was gemacht hatte, bin ich überredet worden, nach Leipzig zu gehen und ein Kulturmagazin zu gründen. Das war eine von den vielen Möglichkeiten, eben was anzufangen, mit irgendwas selbstständig zu machen. Ich bin niemand, der in Firmen irgendwie sich unterordnen kann. Ich bin jemand, der immer was Selbstständiges machen will. Und ich bin relativ erfolgreich mit diesem Stadtmagazin gewesen. Deswegen bin ich nach Leipzig gekommen, habe aber unmittelbar, nachdem ich in Leipzig war, auch wieder meine Band gegründet.
Wie viel Auflagen waren das dann? 30.000?
41.000. Wir waren das auflagenstärkste Kulturmagazin, Stadtmagazin der neuen Bundesländer.
Die Effektgeräte, die ich jetzt vor mir sehe, vielleicht interessiert das ja die Hörer. Man kennt das eigentlich seit den 70ern oder 60ern, den Wah-Wah-Effekt, den Verzerrer, Hall und das Echo. Was benutzt du alles? Das ist jetzt ein bisschen was, darüber redet eigentlich keiner. Wir haben es aber alltäglich im Ohr, weil jegliche Rockmusik wird mit diesen Effekten gestaltet.
Also du hast im Grunde genommen schon alle aufgezählt, die relevant sind. Das Wah-Wah für die Gitarre haben wir tatsächlich auf dem letzten Album extrem wiederentdeckt, kann man nicht sagen. Das war immer bei Dals vorhanden, aber noch weiter rausgekitzelt. Ich mag, also man kennt das aus den 70ern vor allen Dingen durch den Bluesrock-Gitarrist Robin Trower, der eine sehr starke Wah-Wah, oder natürlich durch Hendrix auch, aber der eine sehr, sehr starke Wah-Wah-Gitarre produziert hatte. Das haben wir mit Dice auf den letzten CDs auch wieder stärker rausgekitzelt. Natürlich liebe ich das Echo. Mit Echo kannst du sehr viel Raum schaffen. Mit dem Hall muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Der Hall ist gefährlich, der macht sofort Matsch und du hast eine schlechte Produktion, wo du denkst, wenn du jedes Instrument einzeln hörst, mit Hall versiehst, oh, wie klingt das toll, aber in dem Moment, wo drei, vier Instrumente zusammenkommen, macht Hall alles kaputt. Hall ist sehr gefährlich. Echo ist eine schöne Sache, aber wir haben eigentlich keine besonderen Geheimnisse. Das sind die Standards, die auch wir benutzen für die Musikproduktion. Ich habe viele, viele, viele Jahre, ich bin eigentlich kein besonders guter Toningenieur, ich habe viele Jahre gebraucht, um überhaupt einigermaßen was Vernünftiges zu mischen. Normalerweise brauchte ich grundsätzlich, nachdem ich der Meinung war, die Stücke klingen so einigermaßen, brauchte ich einen richtigen Toningenieur, der sie mir dann innerhalb von 2-3 Stunden zurecht gemischt hat, und dann klang es tatsächlich gut. Ich habe das Problem, dass ich nicht flächig hören kann. Geht vielen Komponisten so. Man hört das Gesamtergebnis irgendwie schon beeinflusst durch das Gehirn. Ich kann bei jedem Stück mich sofort auf das Einzelinstrument konzentrieren und das in den Fokus holen. Das Ergebnis ist dann aber früher oft gewesen, dass als Beispiel der Bass und die Bassdrum vom Schlagzeug viel zu laut waren. Ich habe das selber nicht so regulieren können, weil mein Gehirn hat das sofort balanciert. Und der Toningenieur, den ich in der letzten Sekunde dann immer noch geholt habe, der hat das dann ein bisschen hin und her geregelt und schon klang das Ding gut. Mittlerweile habe ich gelernt, auch alleine das einigermaßen zu schaffen, dauert aber viel zu lange bei mir. Also ein gelernter Toningenieur ist erheblich schneller als ich, aber ich habe ja die Zeit.
Bieten mal noch paar Effekte an den Flanger, das Vibrato. Und dann
Vibrato ist eher unüblich mittlerweile.
Ja, ganz selten, stimmt.
Aber mein Gitarrist mag das auch. Der setzt den ab und zu ein. Ich muss aber gestehen, dass ich da kein Fachmann für bin. Das macht er, wie er gerade Lust hat. Ich muss noch eine Kleinigkeit erzählen. ich habe gerade gesagt im Nebensatz, dass ich sehr viel Zeit habe. Ich verbringe tatsächlich sehr viel Zeit in meinem Tonstudio. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich so ein tolles, professionelles Tonstudio mittlerweile habe. Never touch a running system. Ich lasse es seit vielen Jahren so laufen, wie es ist und muss zum Glück auch nichts mehr investieren. Das Zeug, das läuft verdammt gut. Aber es ist so, dass mein Gitarrist als Beispiel extrem wenig Zeit hat für unsere Dice-Produktion. Der kommt nämlich pro Titel einen Tag, das heißt genauer gesagt 8 Stunden, zu mir. Der wohnt 150 Kilometer von hier entfernt, in Sachsen zwar noch, aber muss halt immer im Auto rankommen und hat diese 8 Stunden Zeit, lernt, wenn er kommt, das Stück auch zum ersten Mal kennen, muss dann spontan handeln, in den 8 Stunden das Stück füllen und fährt dann wieder und danach wird er für dieses Stück nicht mehr gebraucht. Alles andere mache ich selber. Alles, was mit Effekten für Gitarre zu tun hat, macht Peter selber von sich aus. Da hat er wirklich das beste Feeling für, wenn ich mich da einmischen würde, würde ich wahrscheinlich mehr kaputt machen. Peter bringt einen fertigen Sound, hat seine Effektleiste dabei und ich muss ihn manchmal daran erinnern, dass er das Wah-Wah nicht vergisst. Aber in letzter Zeit haben wir es, wie gesagt, sehr viel eingesetzt. Wenn als Beispiel ein Vibrato oder was weiß ich auch immer auf die Gitarre kommt, dann sucht sich das Peter selber aus. Peter hat diese kurze Zeit auch nur, 8 Stunden, damit ist das Ding gegessen. Da er so ein extrem guter Gitarrist ist, schafft er das, schafft ein zauberhaftes Ergebnis, sehr schwierige Arrangements in dieser Zeit direkt einzuspielen, ohne es vorher üben zu dürfen.
Du kommst ja aus der Schallplattenzeit noch und da wurde das ja noch richtig mit Band aufgenommen, mit dieser 38er Eisenband. Und da gab es die sogenannte Bandsättigung. Das kann man heute als Effekt einspielen. Verwendest du das?
Nö, da bin ich zu wenig Toningenieur.
Von Crazy Little Dreams and Maps for Ramona kommt jetzt der fliegende Teppich, My Flying Carpet. CDs?
Ja, 27 CDs sind es bis jetzt. Die 28 ist schon eingespielt. Die ist eingespielt, die muss nur noch, Ramona muss noch an 2-3 Stücken einen Chorgesang machen und ich arrangiere noch. Arrangieren, das dauert halt ein Viertel, ein halbes Jahr. Die wird heißen The Space in Free Isolation. Das ist jetzt eine ganz neue Information, die noch niemand hat. Die kommt im Sommer raus, The Space in Free Isolation. Hat viel damit zu tun, dass ich sehr isoliert lebe. Und die Texte gehen ein bisschen auch in diese Richtung.
Der Raum in freier Isolation.
Tatsache ist, dass die Welt, das habe ich ja schon mit The Madhouse in Paradise sagen wollen, dass die Welt ein bisschen Kopf steht. Das sehe ich so, natürlich. Ich bin aber von klein auf so an die Politik und an die Politiker rangegangen, dass ich ihnen nicht besonders viel vertraue, dass ich immer meinen eigenen Weg gegangen bin. Es ist tatsächlich so, dass ich mich über die letzten Jahre noch mehr zurückgezogen habe. Ich habe den Zeitpunkt ja, also das Zeitpunkt Kulturmagazin ja 2011 schon verkauft, also dicht gemacht und den Namen verkauft. Der wurde dann auch noch in so einem Kleinformat von einem Leipziger Verlag weiter herausgebracht, aber nicht meinen Geschmack findend. Musste es ja auch nicht. Seitdem lebe ich sehr zurückgezogen und von Jahr zu Jahr durch das, was jetzt im Moment auch passiert ist seit 2020, noch zurückgezogen, aber ich bin da nicht verbittert. Ich liebe meine Frau Ramona und ich mag unsere Wohnung und ich bin eigentlich ein optimistisch denkender Mensch.
Okay, Christian, ich denke, wir warten auf deine neueste CD und ich bedanke mich für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
Thank you.
Jetzt von der letzten CD Madhouse in Paradise der Titelsong. Der ist ein bisschen länger.
Wir hörten ein Interview mit Christian Nové, dem Bandleader der Gruppe Dice, das ich mit ihm in seinem Tonstudio führte. Die 26. CD ist erschienen, die 27. kommt im Sommer 2022. Ich möchte noch auf die Website der Band hinweisen, dice-band.de oder unter Wikipedia Dice in Klammern Band. Und verabschiede mich bei meinen Hörern, euer Andreas Bollenspiegel.